Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Barmherzigkeit im Denken von Benedikt dem 16. Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier ist bei uns zu Gast. Im außerordentlichen Jahr der Barmherzigkeit oder im außerordentlichen Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit sind wir in einer Reihe über das Thema Barmherzigkeit. In drei Sendungen schauen wir auf die Barmherzigkeit aus der Sicht der Päpste. Das letzte Mal aus der Sicht von Papst Johannes Paul II. Und heute aus der Sicht des emeritierten Papstes Benedikt. Wie schon gesagt, ist bei uns Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier zu Gast. Er ist der Sprecher des neuen Schülerkreises von Josef Ratzinger bzw. Papst Benedikt. Das heißt, er kennt sich gut in dessen Theologie aus. Grüß Gott, Herr Professor Ohle.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüße Sie.
Was heißt das denn eigentlich, Schülerkreis, neuer Schülerkreis? Es kursiert auch der Name ältere Jüngere. Was hat es damit auf sich?
Der Schülerkreis von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16., ist jener Kreis von ehemaligen Studierenden, Promovierenden, sich Habilitierenden, die bei dem Professor Ratzinger studiert haben und die sich seit vielen Jahren, ich glaube es sind jetzt gut drei Jahrzehnte, nachdem Josef Ratzinger zum Kardinal von München und Freising ernannt worden war, jährlich treffen, um bestimmte theologische Themen zu besprechen und im Austausch mit ihrem früheren Lehrer zu stehen. Und seit dem Jahr 2008, Papst Benedikt war schon drei Jahre im Amt, kommt eine Gruppe von tatsächlich etwas jüngeren Theologen hinzu. Ein Kreis, der sich jetzt Neuer Schülerkreis nennt. Das sind Theologen, Philosophen, auch Politikwissenschaftler, die nicht bei Josef Ratzinger studiert haben, klar, aber sich mit seiner Theologie im Studium und in der theologischen Arbeit befasst haben und befassen. Und sozusagen dieses Anliegen des theologischen Austausches und so weiter forttragen. Und diese beiden Kreise treffen sich jetzt seit dem Jahr 2008 jährlich in Castel Gandolfo. In der ersten Zeit oft ja noch mit zusammen Papst Benedikt. So in den letzten Jahren war es dann oft die Heilige Messe, die wir zusammen gefeiert haben, wo dann auch der emeritierte Papst gepredigt hat. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr so sein, aber der theologische Austausch zu einem bestimmten Thema, der steht auf jeden Fall im Mittelpunkt.
Wie sind Sie in den Schülerkreis gekommen?
Im Jahr 2007 ist Papst Benedikt 80 Jahre geworden und wir hatten damals in der Ludwig-Maximilians-Universität in München ein Treffen der Assistenten von den verschiedenen Lehrstühlen und hatten, wenn ich mich recht entsinne, im Jahr 2005, 2006 überlegt, einmal ein gemeinsames Buchprojekt zu starten. Und da kam das Thema auf, wie wäre das, wenn sich jeder aus seiner Disziplin einmal mit einigen theologischen Gedanken von Josef Ratzinger befassen würde. Daraus ist ein Buch tatsächlich entstanden, die Symphonie des Glaubens. Und das hat Papst Benedikt zu seinem 80. Geburtstag wohl auch damals auf den Schreibtisch bekommen. Und da ist bei ihm so diese Idee entstanden, dass man einmal tatsächlich Jüngere hinzuzählt und hinzuzieht zu diesen Treffen. Und da ich eben einen Beitrag mitgeschrieben hatte und auch gleichzeitig Mitherausgeber dieses Buches war, kam ich dann im August 2008 zum ersten Mal zu diesen Treffen hinzu und bin seither dann jedes Mal bisher dabei gewesen. Und ja, mit den entsprechenden Aufgaben, die man dann auch in solch einem Kreis übernehmen kann.
Die Sinfonie des Glaubens, da denkt man dann an den Mozart der Theologie. Ist das die Anspielung, dieser ja. Titel, den Benedikt ja. gegeben wurde?
Also natürlich stand das auch ein bisschen im Hintergrund, dass der Kardinal Meissner damals einmal vom Mozart der Theologie gesprochen hatte. Aber der Begriff an sich, Symphonie des Glaubens, taucht oft in der Theologie von Josef Ratzinger auf, um deutlich zu machen, dass die einzelnen Dimensionen auch im inhaltlichen Sinne des Glaubens nicht voneinander zu trennen sind, sondern dass sie zum Beispiel in den 12 Artikeln des Glaubensbekenntnisses zueinander gehören, so wie die verschiedenen Teile einer Symphonie. Und erst das Ganze der Melodie des Glaubens ergeben, wenn sie zusammenklingen, eben in einer Art Symphonie. Und diesen Bildbegriff haben wir damals aufgenommen, um unser Anliegen auch ein bisschen damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir aus den verschiedenen theologischen Disziplinen versucht haben, einen Beitrag zu leisten, den Glauben auch im Denken der Theologie von Josef Ratzinger verständlich zu machen oder besser verstehen zu können und so weiter. So kam dieser Begriff zustande, ja.
Aber ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen seiner Theologie, oder? Zumindest habe ich das gedacht bei Katechesen, dass immer so ein ganz großer Fächer an Zusammenhängen aufschien. Das fand ich immer faszinierend.
Sowohl in den Katechesen als auch in seinen theologischen Beiträgen steht man oft davor und denkt, das ist tatsächlich wie eine Symphonie komponiert. Also die einzelnen Teile setzen sich zusammen. Manchmal hat man den Eindruck, da ist schon ein Begriff, der dazu einlädt, jetzt tiefer zu bohren, weil er das gar nicht in dem großen Text alles darlegen kann. Aber das Ganze ergibt tatsächlich so etwas wie eine Symphonie. Und man denkt nachher, wow, das ist wirklich eine Komposition, ein Konstrukt, das sehr, sehr viel anspricht.
Die Schönheit des Glaubens, die da aufscheint.
Ja.
Ja, heute wird es um Barmherzigkeit gehen und da werden wir auch ein bisschen auf diese Zusammenhänge schauen im großen Ganzen. In einer Sendung kann man natürlich nur etwas herausnehmen, das betrachten, aber einen Einblick Barmherzigkeit im Denken von Papst Benedikt dem 16., dem emeritierten Papst. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es eben schon anklingen lassen, im laufenden Jahr der Barmherzigkeit oder wie es auch heißt, Jubeljahr oder außerordentlichem Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat, wird von verschiedenen Seiten immer wieder hervorgehoben, dass dieses zentrale Thema der Barmherzigkeit nicht neu sei. Interessant in dieser Diskussion erscheint mir vor allen Dingen der Gedanke, dass das päpstliche Lehramt des 20. Jahrhunderts in zunehmendem Maße den Grausamkeiten der Weltkriege und anderer kriegerischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen die göttliche Barmherzigkeit entgegengesetzt habe. Sozusagen als Kontrastprogramm zu dem oft zerstörerischen Treiben in der Welt oder in der Politik oder auch in der Wirtschaft. Dies sei, so manche Stimmen in der Diskussion, bei Benedikt dem 15. in der Zeit des Ersten Weltkrieges zu sehen. Ebenso aber auch bei den Päpsten Pius dem 11. und Pius dem 12. mit Blick auf die menschenverachtenden Ideologien des Nationalsozialismus, des Faschismus und des Kommunismus, sowie im daraus resultierenden Zweiten Weltkrieg und seiner Nachkriegsgeschichte. Genauso könnten dafür auch Aussagen von Johannes dem 23. und Paul dem 6. herangezogen werden, die in der Kirche die Mutter der Barmherzigkeit personifiziert sahen und darin Antwort auf die Herausforderungen ihrer Zeit zu geben versuchten. In der vorausgehenden Sendung haben wir uns ja bereits eingehend mit dem Verständnis von Barmherzigkeit bei Papst Johannes Paul II. Auseinandergesetzt, den wir wahrlich als einen Propheten der Barmherzigkeit, ja einen Giganten der barmherzigen Liebe Gottes bezeichnen dürfen und dies in diesem geistlichen Zusammenspiel, geistlichen Zusammenwirken mit der polnischen Mystikerin Faustina Kowalska. Warum all diese Namen und Überlegungen? Nun, um deutlich werden zu lassen, dass das Insistieren auf die göttliche Barmherzigkeit bei Papst Franziskus eine Art Vorgeschichte im päpstlichen Lehramt besitzt und dadurch, wenn wir es so formulieren wollen, bestens vorbereitet wurde. Das Herausstellen des göttlichen Handelns in Liebe und Barmherzigkeit gegenüber dem Menschen als Geschöpf Gottes ist immer die Antwort auf die Frage des Menschen nach dem richtigen und rechten Handeln. Wer Gott als barmherzig erfährt, wird selber bereit, barmherzig zu handeln. Auch wenn wir bereits des Öfteren versucht haben, den Begriff zu klären, steigt an dieser Stelle erneut die Frage auf, Was aber ist Barmherzigkeit? Was stellt sie dar, dass sie zur Motivation für das eigene Tun als Christ erwächst? So wollen wir heute die angesprochene Linie im päpstlichen Lehramt ein weiteres Mal aufnehmen, indem wir fragen, wie der große theologische Lehrmeister auf dem Stuhl Petri, unser emeritierter Papst Benedikt XVI., das Thema der Barmherzigkeit angegangen ist, wie er es verstanden hat, wie er es zu deuten versuchte. Auch hier wird uns mit dem Blick auf das große Werk des Theologen Josef Ratzinger und des späteren Papstes schnell die Einsicht kommen, dass wir im zeitlichen Rahmen dieser Sendung nur einige wenige Aspekte ansprechen können. Konkret zwei tragende Grundeinsichten, die für das Verständnis bei Benedikt XVI. Charakteristisch sind. Dabei soll es vor allem darum gehen, diese beiden Gedanken zu beleuchten, ohne jedoch grundlegende und gemeinsame Überzeugungen, wie wir sie bei den anderen Päpsten bis hin zu Papst Franziskus finden, erneut zu wiederholen. Denn sie finden in den Gedankengängen bei Benedikt dem 16. natürlich auch Widerhall. Sie werden aufgenommen, sie werden dort auch formuliert. Aber wir setzen sie an dieser Stelle einmal voraus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, treten wir nun aber, bevor wir uns einigen Gedanken im Denken von Benedikt dem 16. zuwenden, zunächst in einen musikalischen Lobpreis auf Gottes Barmherzigkeit aus dem Psalm 89 ein, der zugleich zu einem fürbittenden Gebet für die kommenden Minuten unserer Sendung werden möge. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Dein Erbarmen, o Herr, will ich in Ewigkeit preisen.
Barmherzigkeit im Denken von Benedikt dem 16., das ist heute unser Thema mit Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier. Hier bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei.
Aus den vielen Überlegungen, die wir zu unserem Thema bei Papst Benedikt dem 16. finden, möchte ich in einem ersten Gedankenschritt seine Darlegungen zum bekannten Gleichnis vom barmherzigen Samariter auswählen, wie es uns der Evangelist Lukas aus dem Munde Jesu überliefert. Es gilt neben dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater als das exemplarische Paradegleichnis, in dessen Mitte die Frage nach der Barmherzigkeit steht. Gerade hier dürfen wir den inneren Wortlaut von Barmherzigkeit, wie er uns im lateinischen Begriff Misericordia entgegenkommt, erkennen. Dies haben wir bereits in den vorausgehenden Sendungen mehrfach betont. Misericordia, misericordare, dem Armseligen das Herz geben, das Herz schenken. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist uns allen sicher wohl bekannt. Für Benedikt geht es hier um, so sagt er, die Grundfrage des Menschen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Bei der Klärung jener Antwort, die das Gesetz vorgibt, das heißt also die Liebe zu Gott und zum Nächsten, steht die Frage nach dem Nächsten im Mittelpunkt. Wer ist mein Nächster? Oder anders ausgedruckt, muss ich jedem und muss ich immer Barmherzigkeit erweisen? Die Antwort lag für den Juden zunächst darin, dass der Nächste sein eigener Volksgenosse war. Wer zum Volk Gottes gehört, darf sich auf das erbarmende, mitfühlende und helfende Verhalten seines Nächsten im Gottesvolk verlassen dürfen. Folglich gehörten Fremde, Ausländer oder eben auch jener Samariter zu denen, die der Angehörige des Gottesvolkes nicht als sein Nächster verstehen musste. Die Universalität des Begriffs war hier also eingeschränkt. Barmherziges Handeln war auf bestimmte Personen konzentriert, möglicherweise auch exklusiv ausgerichtet. Doch Jesus Christus als Sohn Gottes, der für alle Menschen und ihr Heil Mensch geworden ist, kann sich mit dieser eingeschränkten Universalität nicht abfinden. Er ist, wie es im Evangelium einmal heißt, zu allen Schafen des Hauses Israel gesandt, aber auch zu jenen, die zu diesem Schafstall gehören und zu denen, die außerhalb seiner sind. Konsequenterweise öffnet deshalb das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zunächst einmal diese eingeschränkte Perspektive, nur auf das Volk Gottes bezogen. Der jüdische Priester und der Levit, die an diesem Verletzten vorbeigehen, sie sind ja beides Kenner des Gesetzes, die um die Heilsfrage wissen und ihr beruflich dienen, handeln in unseren Augen nicht richtig, indem sie das Leid dessen übersehen oder aus Angst an ihm vorübergehen, der dort unter die Räuber gefallen war. Aus ihrer Sicht des Nächsten ist das Verhalten jedoch einigermaßen nachvollziehbar. Aber eben auch so, dass Jesus es jetzt korrigieren und aus dem engen Verständnis heraus weiten möchte. Jesus verdeutlicht das am Handeln des Samariters. Papst Benedikt schreibt dazu: Es geschieht etwas anderes. Das Herz wird ihm aufgerissen. Das Evangelium gebraucht das Wort, das im Hebräischen ursprünglich auf den Mutterleib und die mütterliche Zuwendung verwiesen hatte. Es trifft ihn, den Samariter, ins Eingeweide, in seine Seele hinein, diesen Menschen so zu sehen. Interessant ist dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Papst Benedikt an anderer Stelle in den Überlegungen zum Vaterunser-Gebet ebenfalls darauf verweist, dass genau dieses hebräische Wort Rahamim, das eigentlich Mutterschoß, Mutterleib, mütterliche Zuwendung bedeutet, zur Bezeichnung des göttlichen Mitleidens mit dem Menschen, der Barmherzigkeit Gottes wird. Wer Gott als Vater, und wir können hinzufügen, als Mutter erfährt, empfängt sein eigentliches Wesen, das mit Barmherzigkeit erfasst wird. Darin liegt jedoch zugleich der Grund, der ihn die Frage nach dem Nächsten nun anders beantworten lässt, als wir es zunächst erwarten. Papst Benedikt führt nämlich aus, zitiere, durch den Blitz des Erbarmens, das seine Seele trifft, wird er, der Samariter, nun selbst zum Nächsten, über alle Fragen und Gefahren hinweg. Insofern ist hier die Frage verlagert. Es geht nicht mehr darum, welcher andere mir Nächster ist oder nicht. Es geht um mich selbst. Ich muss zum Nächsten werden, dann fällt der andere für mich wie ich selbst. So Papst Benedikt. Mit anderen Worten heißt das, wer erkennt, selbst aus dem Erbarmen Gottes zu leben, der weiß, sich selber zum Nächsten für andere zu machen. Das Herz engt sich nicht ein, sondern weitet sich. So, wie wir es im Herzen Gottes, im Herzen des Erlösers sehen dürfen, das für alle offen steht, die zu ihm kommen. So wie Jesus es sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Oder um es noch einmal mit den Worten von Papst Benedikt zu formulieren, ich muss ein Liebender werden. Einer, dessen Herz der Erschütterung durch die Not des anderen offen steht. Dann finde ich meinen Nächsten oder besser, dann werde ich von ihm gefunden. Hier begegnen wir also der göttlichen Barmherzigkeit und ihrer Pädagogik hautnah. Das barmherzige Handeln Gottes mit uns Menschen möchte unser Herz für die Anliegen des Nächsten öffnen, da wir es bereits selbst empfangen haben. Freilich, das ist ein Wagnis, wie wir es auch im Gleichnis sehen. Wir müssen oft genug die Furcht des Priesters und die Angst des Leviten, die an dem Verletzten vorübergehen, überwinden. Furcht und Angst, die zunächst in der Begegnung mit einem anderen, mit einem Fremden vorherrscht. bedarf also zunächst der persönlichen Umkehr zum Urgrund der Barmherzigkeit, zu Jesus Christus, aus dem und durch den ich fähig werde, wie er selbst zu handeln. Dieses, wie Papst Benedikt sagt, Wagnis der Güte müssen wir lernen, wenn wir Christen in der Nachfolge Jesu sein wollen. Das Wagnis der Güte. Und das können wir nur, so Papst Benedikt, wenn wir selbst von innen her gut werden, von innen der Nächste sind und dann auch den Blick dafür haben, welche Weise des Dienens in meiner Umgebung und im größeren Radius meines Lebens gefordert und mir möglich und daher auch aufgegeben ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier merken wir, zum rechten Verständnis der göttlichen Barmherzigkeit, wie sie auch in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter aufscheint, gehört immer die persönliche Umkehr, die Hinwendung zu Jesus Christus, weil nur er uns lehren kann, wahrhaft barmherzig zu werden und zu handeln. Aus diesem Grund verweist Papst Benedikt auch auf die Auslegung der Kirchenväter, die dieses Gleichnis christologisch gelesen haben, also von Christus selbst her. Das heißt, sie sehen in einer sogenannten allegorischen Auslegung im Verletzten und im Samariter ein Bild für jemanden anderes. Der Mann, der ausgeraubt wurde und verletzt am Wegrand, auf der Straße nach Jericho, also auf dem Weg der Weltengeschichte liegt, steht in dieser Auslegung der Kirchenväter für den Menschen schlechthin, für Adam, der seiner Übernatürlichkeit beraubt und in seinem Dasein als Kind Gottes verwundet wurde durch die Sünde. Er ist Urbild für den Verletzten und Verwundeten, für den versklavten und ausgeplünderten Menschen aller Zeit. Nur Gott kann ihn aus der selbstgewählten oder ihm zugeführten Verwundung herausführen. Daher sehen die Kirchenväter im Samariter ein Bild für Jesus Christus. Papst Benedikt schreibt dazu, Gott selbst, der für uns der Fremde und der Ferne ist, hat sich aufgemacht, um sich seines geschlagenen Geschöpfes anzunehmen. Gott hat sich in Jesus Christus zum Nächsten gemacht. Er gießt Öl und Wein in unsere Wunden, worin man ein Bild für die heilende Gabe der Sakramente sah. Und er führt uns in die Herberge, die Kirche, in der er uns pflegen lässt und auch das Angeld schenkt, das diese Pflege kostet. Mit Hilfe dieser allegorischen Auslegung können wir erkennen, dass wir letztlich alle, ein jeder von uns, dieser göttlichen Zuwendung des Samariters Jesus Christus bedürfen. Und dass wir zugleich gerufen sind, sie in der Gemeinschaft der Kirche auch allen Menschen zukommen zu lassen. Wir alle bedürfen der Liebe Gottes. Aber jeder ist zugleich berufen, selbst liebender zu werden. Hier finden wir folglich den tiefsten Urgrund dessen, was Barmherzigkeit ist, was sie sein will und wie sehr sie unser Leben als Kirche und als Christen durchdringt. Beide Figuren des Gleichnisses, sowohl der Verletzte als auch der Samariter, gehen im Denken von Papst Benedikt uns alle an. So schreibt er, jeder ist entfremdet, gerade auch der Liebe entfremdet. Jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden, Christus nachfolgen und werden wie er. Dann leben wir richtig. Dann lieben wir richtig, wenn wir ihm ähnlich werden, der uns alle zuerst geliebt hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach diesem ersten großen Gedanken über die Barmherzigkeit im Denken von Papst Benedikt im 16., der sich vor allen Dingen auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und sein Verständnis hin konzentrierte, möchte ich eine zweite große Leitlinie, die ich aus den Überlegungen von Benedikt dem 16. zur göttlichen Barmherzigkeit entnehmen kann, aufnehmen. Und zwar der notwendige innere Zusammenhang von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Oder wie Papst Benedikt es formuliert, Liebe braucht Wahrheit. Dieses Bekenntnis, Liebe braucht Wahrheit, hat er immer wieder formuliert, sowohl schon als Theologieprofessor, als Kardinalpräfekt der Glaubenskongregation, als auch in der Zeit als Papst. Er formuliert dieses Bekenntnis, dass Liebe Wahrheit braucht, um der Barmherzigkeit ihren tragenden Grund zu geben. Und dies aus der Überzeugung heraus, dass in Jesus Christus beides personifiziert, also in Person gegeben ist. Jesus ist die Liebe in Person. Er ist aber auch die Wahrheit in Person, von der er sagt, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Für diese Zusammenführung der beiden Wirklichkeiten im Blick auf die Person Jesu und im Blick auf das daraus resultierende Handeln der Kirche und des Christen gibt es bei Papst Benedikt zahlreiche Belegstellen. Eine davon möchte ich hier zur Anwendung bringen, und zwar jene berühmt gewordene Predigt, die er am 16. April 2005 in der Funktion des Dekans des Kardinalskollegiums zu Beginn jenes Konklaves hielt, aus dem er dann selbst als Papst hervorgehen sollte. In dieser Predigt treten beide Gedanken, Liebe und Wahrheit, zum besseren Verständnis von Barmherzigkeit hervor. Hören wir für einen ersten Gedanken ein wenig in diese Predigt hinein. Es heißt dort, die erste Lesung bietet ein prophetisches Bild der Figur des Messias. Ein Bild, das eine ganze Bedeutung von dem Augenblick her erhält, als Jesus, der diesen Text in der Synagoge von Nazareth liest, sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Im Zentrum des prophetischen Textes stoßen wir auf ein Wort, das widersprüchlich erscheint. Der Messias, der von sich spricht, sagt, er sei gesandt worden, damit er ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Wir hören voll Freude die Ankündigung des Jahres der Barmherzigkeit. Die göttliche Barmherzigkeit setzt dem Bösen eine Grenze. Jesus Christus ist die göttliche Barmherzigkeit in Person. Christus begegnen heißt, der Barmherzigkeit Gottes begegnen. Der Auftrag Christi ist durch die priesterliche Salbung zu unserem Auftrag geworden. Wir sind aufgerufen, das Jahr der Barmherzigkeit des Herrn nicht nur mit Worten, sondern mit dem Leben und mit dem wirksamen Zeichen der Sakramente zu verkünden. Was aber will Jesaja sagen, als er den Tag der Vergeltung unseres Gottes ankündigt? Jesus hat in Nazareth, als er den Text des Propheten las, diese Worte nicht ausgesprochen. Er schloss mit der Ankündigung des Jahres der Barmherzigkeit. War das vielleicht der Anlass zu der Empörung, die nach seiner Predigt aufkam? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat der Herr seinen authentischen Kommentar zu diesen Worten durch den Tod am Kreuz abgegeben. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, sagt der heilige Petrus. Und der heilige Paulus schreibt an die Galater, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Und Papst Benedikt fährt dann fort, die Barmherzigkeit Christi ist keine billig zu habende Gnade. Sie darf nicht als Banalisierung des Bösen missverstanden werden. Christus trägt in seinem Leib und in seiner Seele die ganze Last des Bösen, dessen ganze zerstörerische Kraft. Er verbrennt und verwandelt das Böse im Leiden, im Feuer seiner leidenden Liebe. Der Tag der Vergeltung und das Jahr der Barmherzigkeit fallen im Ostermysterium, im toten und auferstandenen Christus zusammen. Das ist die Vergeltung Gottes. Er selbst leidet in der Person des Sohnes für uns. Je mehr wir von der Barmherzigkeit des Herrn berührt werden, umso mehr solidarisieren wir uns mit seinem Leiden, werden wir bereit, das, was an den Leiden Christi noch fehlt, in unserem Leib zu ergänzen. Soweit ein erstes Hineinhören in diese Predigt. Wir begegnen hier einem wichtigen Gedanken. Barmherzigkeit will und kann nicht das Böse bagatellisieren. Gerade die Liebe Jesu, die er dem Menschen aus seinem barmherzigen Herzen heraus erweist, will beides. Den Menschen aufrichten, indem er ihm seine Sünden verzeiht. Aber zugleich auch das Böse vernichten, damit der Mensch wirklich einen neuen Anfang in Wahrheit leben kann. Besonders eindrücklich sehen wir dies in der bekannten Erzählung von der Ehebrecherin, zu der Jesus sagt: Auch ich verurteile dich nicht, jetzt geh und sündige nicht mehr. Barmherzigkeit hat also nur diesen einen Sinn, zur Umkehr zu motivieren und in Wahrheit, in der Wahrheit Gottes zu leben. Deshalb kann Barmherzigkeit nicht echt und authentisch sein, wenn sie den Menschen im Bösen belassen würde. Dann würde sie nur letztlich das berühmte Waschläppchen um die Sünde herumlegen und sagen, naja, das ist alles nicht so schlimm. Dann wird lediglich der Mantel des Schweigens über das Böse gelegt und so getan, als gäbe es das nicht. Nein, echte Barmherzigkeit vergibt und verzeiht, und eröffnet zugleich aber einen Neuanfang in Wahrheit, der bereit ist, die Sünde als gegen Gott gerichtetes Handeln zu meiden. Eine Liebe, die nur Gefühl wäre. Eine Barmherzigkeit, die alles beim Alten belassen würde. Sie wären reine Sentimentalität und auf Dauer wirkungslos. Nein, Liebe braucht Wahrheit. Barmherzigkeit braucht Gerechtigkeit im Sinne der Bereitschaft, sich von Neuem unter das Wort Gottes und seinen Anspruch über mein Leben stellen zu lassen. In dieser Linie wird erkennbar, dass im Glauben das Vertrauen auf Gottes Güte und die Furcht vor der Vergeltung für das Böse zusammengehören. Aber ebenso, wie Papst Benedikt es voller Zuversicht formuliert, der Tag der Vergeltung und das Jahr der Barmherzigkeit fallen im Ostermysterium, also im toten und auferstandenen Christus zusammen. Das ist die Vergeltung Gottes. Er selbst leidet in der Person des Sohnes für uns. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aus dieser genannten Predigt möchte ich schließlich noch einen zweiten Gedanken anführen, der sich diesem Thema Barmherzigkeit und Gerechtigkeit oder Liebe und Wahrheit widmet. Dieser Gedanke kann gerade für unser Zeugnis in der heutigen, oft so aufgewühlten Welt sich als wichtig erweisen. Hören wir auch hier noch einmal in die Predigt hinein. Der Papst sagte damals: Gehen wir nun zur zweiten Lesung über, zum Brief an die Epheser. Wir verweilen nur bei zwei Punkten. Der erste ist der Weg zur Reife Christi, wie es etwas vereinfachend im italienischen Text heißt. Im griechischen Text nach müssten wir genauer von dem Maß der Fülle Christi sprechen, die zu erreichen wir gerufen sind, um wirklich Erwachsene im Glauben zu sein. Wir sollen nicht Kinder im Zustand der Unmündigkeit bleiben. Was heißt es, unmündige Kinder im Glauben zu sein? Der heilige Paulus antwortet, es bedeutet, ein Spiel der Wellen zu sein, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Eine sehr aktuelle Beschreibung. Wie viele Glaubensmeinungen haben wir in diesen letzten Jahrzehnten kennengelernt? Wie viele ideologische Strömungen, wie viele Denkweisen? kleine Boot des Denkens vieler Christen ist nicht selten von diesen Wogen zum Schwanken gebracht, von einem Extrem ins andere geworfen worden. Einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Und Papst Benedikt fährt dann noch fort: Wir haben jedoch ein anderes Maß, den Sohn Gottes, den wahren Menschen. Er ist das Maß des wahren Humanismus. Erwachsen ist nicht ein Glaube, der den Wellen der Mode und der letzten Neuheit folgt. Erwachsen und reif ist ein Glaube, der tief in der Freundschaft mit Christus verwurzelt ist. Diese Freundschaft macht uns offen gegenüber allem, was gut ist, und uns das Kriterium an die Hand gibt, um zwischen wahr und falsch, zwischen Trug und Wahrheit zu unterscheiden. Diesen erwachsenen Glauben müssen wir reifen lassen. Zu diesem Glauben müssen wir die Herde Christi führen. Und dieser Glaube, der Glaube allein, schafft die Einheit und verwirklicht sich in der Liebe. Dazu bietet uns der heilige Paulus ein schönes Wort: Die Wahrheit tun in der Liebe, als grundlegende Formel der christlichen Existenz. In Christus decken sich Wahrheit und Liebe. In dem Maße, in dem wir uns Christus nähern, verschmelzen auch in unserem Leben Wahrheit und Liebe. Die Liebe ohne Wahrheit wäre blind. Die Wahrheit ohne Liebe wäre wie eine lärmende Pauke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe zu, auch nach über 10 Jahren bewegen mich diese Worte aus der Predigt des damaligen Dekans des Kardinalskollegiums so kurz vor seiner Wahl zum Papst zutiefst. Die Kirche ist gerufen, einen erwachsenen Glauben zu leben. Und das heißt, in den Wellen der Zeiten beides zu sein. Zeichen der Barmherzigkeit, die jedem Menschen nachgeht, um ihn mit Christus in Berührung zu bringen. Zugleich aber auch ein Zeichen der Festigkeit und der Einheit im Glauben an Jesus Christus, der das Maß aller Dinge ist. Nicht irgendwelche Ideologien oder kurzfristige Meinungen, die heute da und morgen bereits wieder vergangen sind. Wieder gelangen wir hier an die bereits formulierte Grundkenntnis. Eine Liebe, die echt sein will, braucht Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Sie braucht Beständigkeit und Festigkeit, um sich als echte Liebe zu erweisen. Und das heißt noch einmal übersetzt: Barmherzigkeit will niemals das Böse belassen. Barmherzigkeit will das Böse ausbrennen und auslöschen, damit der Mensch von Neuem das Gute und damit die Wahrheit in Jesus Christus tun kann. Erinnern wir uns noch einmal an das Wort des heiligen Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom, das wir auch in früheren Sendungen schon des Öfteren zitiert haben. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Dieses Wort des Apostels Paulus wird hier erneut greifbar. Die Güte Gottes lässt nicht einfach alles beim Alten. Nein, sie treibt mich zur Umkehr. Sie schenkt mir die Erfahrung, dass ein neuer Anfang in Wahrheit und Wahrhaftigkeit möglich und notwendig ist. Für die Beständigkeit im Guten, die uns durch die Barmherzigkeit Gottes ermöglicht wird, sind wahrlich oft genug Wege der Umkehr und der Abkehr vom Bösen und von der Sünde notwendig. Wege, die nicht immer leicht fallen. Wege, die schwer sein können. Doch Wege, die unumgänglich sind, um wirklich neu und dauerhaft beginnen zu können. Solche Barmherzigkeit bleibt nicht sentimental in der Gegenwart stehen. Nein, sie eröffnet einen sicheren Weg in die Zukunft. Und gleichzeitig warnt der Papst, Papst Benedikt, vor einer Wahrheit, die blind wird, die lieblos wird. Deshalb sei die Wahrheit, so sagt er es, sei Christus immer so zu verkünden, wie er selbst es getan hat. Mit Erbarmen, mit einem großen Herzen, mit viel Geduld für den Menschen, der des Heiles bedarf.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria befassen wir uns in einer Reihe über die mit der göttlichen Barmherzigkeit. Heute die Barmherzigkeit im Denken von Benedikt dem 16. Eine Sendung mit Professor Dr. Christoph Uhle aus Trier. Es geht weiter im Vortrag.
Soweit zwei kleine, aber so meine ich zentrale Gedanken aus dem großen Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, zum Thema der Barmherzigkeit. Zum einen der Blick auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um das Verstehen zu lernen, was Barmherzigkeit ist und wer dieser Nächste ist, von dem dort die Rede ist. Zum anderen mit dem Blick auf die große Predigt, die Kardinal Ratzinger zu Beginn des Konklaves hielt, mit dem Bemühen um das Verständnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, von Liebe und Wahrheit. Wir können diese beiden Gedanken mit einem Wort aus einer Predigt noch einmal zusammenführen, die Papst Benedikt anlässlich seines Pastoralbesuches am 17. Juni 2007 in Assisi gehalten hat. Damals sagte er, um Missverständnisse zu vermeiden, muss man feststellen, dass die Barmherzigkeit Jesu sich nicht darin zeigt, dass sie das Sittengesetz ausklammert. Für Jesus ist das Gute gut. Und das Böse schlecht? Die Barmherzigkeit verändert nicht die Merkmale der Sünde, aber sie verbrennt sie in einem Feuer der Liebe. Dieser reinigende und heilmachende Effekt verwirklicht sich, wenn es im Menschen eine Entsprechung der Liebe gibt, die die Anerkennung des Gesetzes Gottes, die aufrichtige Reue, den Vorsatz, ein neues Leben zu führen, einschließt. Der Sünderin im Evangelium wird viel vergeben, denn sie hat viel geliebt. In Jesus schenkt Gott uns Liebe und bittet uns um Liebe. Mit diesen Worten wird aber auch klar, dass uns in unserer menschlichen Schwachheit letztlich oft es nur bleibt, Zuflucht zu suchen bei der Barmherzigkeit, Zuflucht zu suchen bei Jesus Christus, Zuflucht zu suchen aber auch bei Maria, der Mutter Gottes, der Zuflucht der Sünder, der Trösterin der Betrübten, die für uns zugleich Grund unserer Freude ist, weil sie uns Jesus Christus das Leben geschenkt hat. Auch daran erinnert Papst Benedikt, als er uns mit Blick auf die Gottesmutter in seiner Predigt in Savona am 17. Mai 2008 noch einmal in Erinnerung rief: Die Jungfrau Maria hat im Verlauf der Kirchengeschichte nichts anderes getan, als ihre Kinder aufzufordern, zu Gott zurückzukehren, sich ihm im Gebet anzuvertrauen, mit vertrauensvoller Beharrlichkeit an die Tür seines barmherzigen Herzens zu klopfen. Er wünscht in Wahrheit nichts anderes, als die reiche Fülle seiner Gnade über die Welt auszugießen. Barmherzigkeit und nicht Gerechtigkeit, flehte Maria, die wusste, dass sie sicherlich bei ihrem Sohn Jesus Gehör gefunden hätte, sich aber ebenso der notwendigen Umkehr der Herzen der Sünder bewusst war. Deshalb hat sie zum Gebet und zur Buße aufgefordert. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, beten wir deshalb zum Abschluss unserer Gedanken um das Erbarmen Gottes für unsere Zeit, auf dass es in uns, aber auch durch uns wirke und zur Frucht komme. Tun wir dies mit dem Blick auf Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, die mit uns und für uns eintritt. Sie ist die demütige Magd, die uns lehrt, den Weg als Christen zu gehen, auf die Barmherzigkeit ihres Sohnes zu vertrauen und mit Hilfe seiner Gnade ein Leben der Heiligkeit, der Hingabe, des Glaubens, des Vertrauens zu führen. So rufen wir mit der ganzen Kirche zu ihr: Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Hol an, denn unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen.
Barmherzigkeit im Denken von Benedikt dem 16., das ist heute unser Thema gewesen in der Sendung Spiritualität mit Professor Dr. Christoph Uhli aus Trier. Wir sind in der Reihe über die göttliche Barmherzigkeit und dabei haben wir heute auf den emeritierten Papst und sein Denken geschaut. Ihnen schon einmal danke für den Vortrag, für die Gedanken. Eine Stelle, die Sie erwähnt haben, im Gleichnis des barmherzigen Samariters, dass Papst Benedikt sich da an die Auslegung der Kirchenväter auch anschließt, um Christus als den barmherzigen Samariter zu sehen. Ich habe gedacht, heute ist der Berührungspunkt, vor allem ja auch in der Beichte, in der wir Christus begegnen. Welche Bedeutung hat das jetzt vielleicht gerade im Jahr der Barmherzigkeit?
Im Sakrament der Beichte wird im Prinzip das, was im Gleichnis dargestellt wird, handgreiflich erfahrbar. Der Priester, der dort seinen Dienst verrichtet, tut das ja nicht als Mensch. Natürlich sitzt er als Mensch dort, aber er tut es ja in der Person Jesu Christi. Er ist also Sakrament, ein berührbares Zeichen für Christus selbst, der durch den Priester an diesem Menschen, der dort kommt, handeln möchte. Wie der Samariter, um die Wunden zu verbinden durch die Vergebung der Sünden, durch das gute Wort, das zugesprochen wird und die Ermutigung, jetzt aufzustehen und die Sünde zu meiden und das neue Leben in Christus fortzuführen. Also Beichte ist wirklich konkret erfahrbares Handeln dieses Samariters, der von den Kirchenvätern eben ja in Christus gesehen wird. Von daher ist die Beichte nicht nur etwas für das heilige Jahr, jetzt der Barmherzigkeit, sondern darüber hinaus natürlich immer wieder die Einladung, sich in diese, wenn man so will, Arztstube des Samariters, Jesus Christus zu begeben, um sich von ihm heilen zu lassen, um wieder neu im Glauben beginnen zu können.
Ja, vielleicht ist das für manch einen auch wieder ein neuer Blickpunkt, die Begegnung mit dem Heiland, daher kommt ja das Wort auch, oder?
Daher kommt das Wort, genau.
Es klingt immer etwas veraltet, aber eigentlich kommt es ja von diesem Heilschenken, oder?
Genau, da steckt das Wort selbst ja drin und ist von daher kein altes Wort, auch wenn es vielleicht heute so klingen mag. Aber das steckt genau dahinter. Und wirklich eine Einladung der geöffneten Arme des Heilandes, sich dort immer wieder hineinzubegeben. Und wenn Christus seiner Kirche das Sakrament der Beichte geschenkt hat, dann sollen wir doch wirklich dieser Einladung auch immer wieder Folge leisten. Und für uns Priester ist es natürlich auch die Erinnerung daran, in wessen Namen, in wessen Person vollziehe ich diesen Dienst? Darf ich Lossprechung zusprechen? Dass uns das auch immer wieder so sehr ins Herz kommt, dass wir diesen Dienst wirklich gerne und auch mit Hingabe ausüben. Das könnte ja auch eine schöne Frucht dieses Jahres der Barmherzigkeit sein.
Also die persönliche Begegnung mit dem Erlöser. Er selbst hat für uns gelitten und das ist der Punkt, wo wir uns beschenken lassen können, oder?
Ja.
Dann Ihnen herzlichen Dank für diese Gedanken, für diese Betrachtung. Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie die Gedanken noch einmal hören wollen, diese Sendung, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, auf unser Download- oder Podcast-Angebot klicken. In der Sendereihe Spiritualität finden Sie dann auch bald diese Sendung. Wenn Sie lieber eine CD nach Hause geschickt bekommen möchten, geht das natürlich auch. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120, die Nummer vom CD-Dienst von Radio Horeb. Herr Professor Ohly, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch mit all euren Anliegen der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen nach Trier.
Danke, ebenso.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl. Alles Gute und bis bald.